Shortlist. Namen, die Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem vollelektrischen Skoda Enyaq. ihkellerag.ch.
Willkommen zu der Sendung. Das sind Namen, die wir heute darüber diskutieren wollen. Franz Julen, der OK-Präsident der Zermatt-Rennen, schaltet nach dem Ausscheiden aus dem Rennkalender auf Stur und lässt G-Stars im Sommer nicht am Fuß vom Matterhorn trainieren. Martin Vollenwieder, der Ex-Stadtrat und Stiftungsratspräsident vom Kispi, muss sich mit dem Misswirtschaftsvorwurf auseinandersetzen. Und Sergio Ermotti, der UBS-Chef und Manager, haben sich an der Generalversammlung in Basel wegen der Spitzengelder einiges müssen anhören. Und ich muss sagen, es wird langsam ein bisschen langweilig, die Generalversammlungen von den Grossbanken, weil es geht nicht mehr um das Essentielle, sondern es geht nur noch darum, dass sich ein paar ältere Herren, massiv ältere Herren, die vielleicht irgendwie die Schauspielschule verpasst haben und nie auf einer Bühne können, als Konferenzier auftreten, dass sie sich dort noch ein bisschen produzieren können mit lustigen Sketchen. Und immer ein bisschen auf das Gehalt von dem Management und so. Und irgendwo durch den Aussenklamauk bleibt am Schluss nein. Nichts übrig, weil weit über 80% sagen dann auch gleich zu allem Ja und Amen.
Ja gut, das ist jetzt bei der UBS ist vor allem die Amerikaner und auch der saudische Raum, der ja Aktien hat. Und die sind ja eigentlich mit der Performance des Ermotti zufrieden. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich war ein paar Mal an grossen Veranstaltungen der Grossbanken. Es ist ein bisschen basisdemokratisch, obwohl Depotstimmen sind ja so überdominant.
Es ist Folklore.
Ja, es ist natürlich Folklore, aber ich finde das schon in Ordnung, dass man irgendwie die Leute kritisieren kann. Ich meine, 14 Millionen finde ich jetzt auch noch einen Lohn, wo man die Kritik an solche Verträge können. Wie hat der Regierungsrat Gilgen immer gesagt, Zitat, es ist ein bisschen unschön, aber ich finde es noch treffend, Schafsäckelzulage. Wenn man so viel verdient und so viel Boni überkommt, dann muss man auch ein bisschen Kritik von diesen Leuten anhören. Ich habe es bei der CS ein paar Mal gesehen, du hast Rohn habe ich mal gesehen, und auch andere, seine Nachfolger und Vorgänger, die sind natürlich sehr schuldbewusst, sitzen die dann dort auf der Bühne und dann kommt natürlich das ganze verbale Gewitter über sie runter. Aber wie gesagt, das gehört ein bisschen dazu.
Am Schluss entscheiden Besitzerinnen und Besitzer über Gehälter von den Top-Managern und von Sergio Ermotti. Und genau die Besitzerinnen und Besitzer, die winken ja das dann regelmässig durch. Das
ja, eigentlich meistens regelmässig durch. Oder? Also, es ist noch interessant, gestern hatte ich irgendwo einen Artikel im Online, wo gestanden ist, schlechtes Resultat für den Ermotti, glaube ich, nur 83% von der Stimmen. Also ich meine, das sind ja nordkoreanische Verhältnisse, fast gut. Jetzt sind 99%.
Aber natürlich ist das unanständig, der Lohn. Natürlich ist das unanständig. Natürlich kann niemand so viel Gutes machen, dass er das wirklich verdient hätte. Und so. Aber das ist, es lenkt ab von der wahren Debatte. Nämlich, was passiert mit dieser super Grossbank, wenn die mal in Krise reinkommt. Wie können wir machen, dass wir nicht abhängig sind von so einem Institut und wenn das untergeht, das ganze Land mitzieht und vielleicht noch die Weltwirtschaft mitzieht. Das sind doch Themen, die wir besprechen müssen. Und dort sind doch Themen, die wir müssen Lösungen suchen und nicht ewig auf die Gehälter. Und es ist so einfach und es bringt so nichts. Und eben unanständig hin oder her. Aber wir müssen andere Probleme lösen.
Ja, aber das ist halt eine Generalversammlung.
Die Debatte geht mir so auf den Wecker, weil sie nichts ändert.
Ja, die Generalversammlung ist eigentlich der falsche Ort. Das ist ja dann Politik, oder? Das ist natürlich dann big to fail und das ist ja abgelehnt worden, auch noch dazu mal vom Parlament, hat man ja das machen. Und ich glaube, dank der Stimme von der CVP ist es dann versenkt worden. Es hat ja dort die unheilige Allianz gegeben zwischen der SP und der SVP, das war etwa vor 10 Jahren gewesen. Aber es hat etwas anderes gegeben, was ich noch interessant finde. Minderinitiative. Die ist ja gegen Abzockerei gewesen. Aber wie sich jetzt herausstellt, 11 Jahre später, ist sie irgendwie falsch formuliert. Worden. Also es ist immer noch möglich, dass man die höheren Gehälter hat. Und ja, bei Ermotti verzeiht man natürlich vieles. Man hätte ihn unbedingt wollen. Er war der Messias, der die Bank gewünscht hat. Er hat es gut gemacht bis jetzt. Ich glaube, die harten Einschnitte sind noch nicht gekommen. Die kommen Juni, Juli, wenn die Leute entlassen werden. Vielleicht würde es dann, wenn jetzt die Generalversammlung 2 Monate später wäre, auch ein bisschen anders beurteilt werden.
Es gibt ja verschiedene Tranchen von dieser Entlassungswelle, die da kommt. Und vor allem, es sind ja nicht nur CS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die betroffen sind. Dort nimmt man natürlich dann eben schon die Besten. Und das heisst ja unter Umständen, so viele UBS-Mitarbeiter müssen jetzt zittern und über Klingen springen unter Umständen. Und das sind sind doch gravierende Sachen. Und
ja,
von dem
aber
hat man nicht wahnsinnig viel gehört gestern.
Genau, oder? Aber da kann ja die GV auch nicht lösen. Da kannst du auch nicht basisdemokratisch lösen.
Eben, und darum sage ich, ja, es geht um einen Klamauk. Und es geht darum, dass sich ein paar Narzissten noch ein bisschen produzieren auf die alten Tage, wo auch das Leben lang irgendwie nie Gelegenheit hatten. Und das nervt. Das nervt nur.
Ja, das finde ich eben nicht. Ich glaube,
aber was ist denn genau der Nutzen von diesen kleinen Sketchlis, die sie wahrscheinlich jahrelang vorbereiten, für dort irgendeinen Auftritt zu machen?
Ja, ich glaube, es zeigt gleich auch ein bisschen eine Stimmungslage gegenüber einer Bank oder wie die Leute da fühlen. Ich war an der letzten Generalversammlung von der CS. Also, das war schon auch beeindruckend gewesen. Einfach, wie man die Tonalität gespürt hat, auch die Trauer, dass die Bank untergegangen ist. Und das spürst du natürlich nur bei einer Generalversammlung. Klar, die grossen Anleger, die dominieren. Da hast du ja gar keine Chance. Das sind vielleicht die kleinen Aktionäre. Das ist dann 1% oder 2%, die das ausmachen. Aber es gibt gleich ein das Gefühl von einer Stimmungslage. Und das Aktienrecht garantiert das jetzt. Und ich finde das halt auch, vielleicht muss ich auch ein Manager manchmal auch gegenüber den Leuten, seinen Kunden aussetzen müssen. Und das ist halt dann an der Generalversammlung. Sonst sind sie einfach in ihrer Wulchen innen, mit ihrem Dienstwagen unterwegs. Und von dem her finde ich das gleich eine gute Bühne, dass auch dort sitzen, dass sie da anhören müssen. Das ist sicher auch nicht unbedingt angenehm für den Amotti, wenn er 2 Stunden hört, dass er ein Abzocker ist oder ein verantwortungsloser Manager. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Und das verändert vielleicht immer einen Manager oder im Bewusstsein auch als Mühe etwas.
Also hoffen wir es. Gehen wir zum Martin Vollenweider, Ex-Stadtrat, Stiftungsratspräsident vom KISPI. Und jetzt gibt es da so ein bisschen Misswirtschaftsvorwürfe. Und da hat er sich da diese kritischen Fragen gestellt, zum Beispiel vom Tagesanzeiger. Und das ist ja schon noch etwas, das KISPI geniesst ja wahnsinnig grosse Sympathien, weil es natürlich dem Kind hilft. Aber um jetzt da wirklich so einen Herzog Dömeron-Bau herzustellen, und da sagt Martin Vollenweider, dass sie verantwortlich, dass man da Budget gesprengt hat und jetzt in Schieflage steht. Das ist schon ein fragwürdig, habe ich auch gefunden.
Also KISPI hat eine unheimliche Popularität. Jeden Markttag gibt es den grossen KISPI-Ball, die Sammelaktionen. Also, da gibt es ja gar keine Kritik dran. Die Summe ist halt doch relativ gross, die jetzt der Kanton hat müssen vorlegen musste. Und es kommt jetzt ein bisschen die unschöne Debatte, dass man sagt, um das KISPI zu retten mit dem Herzog-Dömeron-Bau, wo man das Spital in Wetzikon opfern. Das ist ein bisschen die Unterlinie. Also, wenn man ihn voll wieder gut halten muss, erstellt sich der Kritik. Er war im Tele Zürich, war im Tagesanzeiger, in der NZZ. Aber es hat halt ein bisschen Geschmäckchen, die ganze Geschichte. Und ich glaube einfach schon, ein Spital ist ein Spital ist ein Spital und ist nicht unbedingt ein Kunstobjekt. Herzog Dömeron, vielleicht hätte man es auch wirklich ein bisschen anders können machen.
Andere Sachen wären subventioniert, hochsubventioniert. Bei etwas wie das KISPI, wo man würde sagen, wäre es sinnvoll, dort passiert zu wenig.
Ja, aber es ist ja klar, das KISPI lässt natürlich niemand fallen. Also am Schluss weisst du ja immer noch im Hinterkopf, der Kanton zahlt das auch, wenn es 200 Millionen sind am Ende und noch teurer sind. Also das lässt, das will auch niemand fallen lassen. Aber die Leidtragenden sind natürlich jetzt andere Spitäler wie Wetzikon. Also der Schluss wird irgendwo schon gezogen. Und die Frage ist natürlich schon, musst du überall Herzog Dömeron haben? Wir haben jetzt in Zürich eine Invasion ein bisschen von Herzog Dömeron. Das ist ja eigentlich der Star.
Es sind ja nicht um Namen gegangen.
Ja, klar. Gelesen. Das ist ein bisschen, es gibt ja erstaunlich kritisch ist eigentlich der NZZ gewesen. Das habe ich jetzt noch gefunden, ist ja gleich das FDP oder das liberale Blatt, oder? Und ich glaube, dort haben wir herauslesen, klar, in der ersten Abstimmung haben wir nicht gewusst, wer es ist, aber in der zweiten haben wir dann schon gewusst, dass Herzog Dömeron ist. Und natürlich sind es Superstars und natürlich machen sie es vielleicht auch ein bisschen besser als andere. Aber so naiv, glaube ich, ist man gleich nicht gewesen, dass man am Schluss gut aufgetan hat und gesagt hat, wahnsinnig, das ist Herzog Dömeron. Nein, muss ich schon mal gesehen. Also jetzt wird ja der Uni-Neubau, ist auch Herzog Dömeron, kostet 600 Millionen Franken. Da wird sicher viel teurer werden am Schluss, oder? Das ist auch die Frage. Braucht man dort auch wieder so ein Prestigestück in Zürich?
Warum wird das Zeug immer viel teurer?
Ja, also Herzog Dömeron, ich habe heute Morgen noch geschaut, oder? 77 Millionen ist budgetiert, Elbharmonie in Hamburg, ja, oder? Ja, heute ein kleines Wahrzeichen von Hamburg. 77 Millionen. Am Schluss hat es 866 Millionen, also 11 Mal mehr. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Und irgendwo bei diesen superstarken
Dächtern... Ist das eine Methode von Herzog de Meuron? Oder ist das irgendwie einfach Naivität von den Bauherren? Dass man dort nicht genauer schaut oder irgendwie Wünsche anbringt plötzlich, wo dann eben das Ganze ist unermesslich auf den katapultieren. Ja. Irgendwo dort hat das ein bisschen System.
Ja, vielleicht schon ein bisschen System. Und vielleicht ist es dann auch nicht so funktional, wenn so ein Stararchitekt kommt. Vielleicht tut man aber extra ein bisschen tief budgetieren, oder? Dass man überall bei den Instanzen durchgeht und dann, am Schluss ist man dann überrascht in diesen Summen. Oder? Also ich finde das jetzt gleich, auch beim Crispy, wo man auch immer gemeint hat, es laufe gut, ist das schon eine Überraschung gewesen. Und die Erfahrung zeigt ja ein bisschen vom Dürrematt, es kommt am Schluss immer schlimmer, als man denkt. Also ich nehme an, der Kanton wird dann nochmal anschieben müssen, aber alle wissen ja, am Schluss lässt der Kanton nicht hängen. Aber wie gesagt, die Leidtragenden sind natürlich andere Spitäle im Kanton Zürich.
Gehen wir noch ins Wallis zum Franz Juhl. Das ist der OK-Präsident von den Zermatter-Rennen. Da haben wir eigentlich nie eins gesehen, weil nie eins können durchgeführt werden irgendwie. Das immer müssen abgesagt werden. Und jetzt sagt FIS, der Weltskiverband, so fertig. Das nehmen wir aus dem Rennkalender raus. Was natürlich jetzt Zermatter hässig macht. Und sie geben eine Retourkutsche in dem, dass sie nur noch danach trainieren im Sommer, aber nicht mehr die Skistars. Was natürlich logistisch grossartig ist, wenn du jetzt nahe Wallis kannst, im Verhältnis und dort bei besten Bedingungen kannst Sommertraining absolvieren. Jetzt muss man für teures Geld ins Ausland gehen. Und das ist irgendwo durch die Sturheit, so gerne wie ich Zermatt habe, so wunderschön wie Zermatt ist, aber so die Sturheit ist doch typisch Walliser und es ist irgendwo durch ein bisschen Kindergarten.
Ja, es ist schon ein bisschen primitiv, aber der Julien ist natürlich CEO gewesen, er kennt das Business, oder? Er ist natürlich ein harter Verhandler. Ich glaube, am Schluss findet es dann schon irgendwie wieder eine Lösung. Das ist in der Schweiz eigentlich und auch im Wallis eigentlich immer so. Aber irgendwie liegt ein Fluch auf dem Rennen, oder? Nein, aber zuerst ist es nicht gegangen, glaube ich, weil es keine Schnee gab, und dann plötzlich zu viel gab, und es hat geregnet, und weiss, und stürmt, und alles.
Jetzt weiss man ja, dass die,
Natur,
die Zeit
wahrscheinlich... Also, wenn wir es esoterisch anschauen, die Natur hat ein bisschen rebelliert gegen das Rennen und hat es einfach nicht wollen vor dem Matterhorn, oder?
Wenn man es nicht kann stattfinden lassen, dann bringt ja so ein Rennen schlussendlich auch nichts. Die verstehen dort auch Fiss. Vielleicht müssen wir den Kalender ummodeln, dass man vielleicht auch zuerst auf Amerika geht, am Anfang von der Saison, auf Nordamerika, auf Aspen und wie sie alle heissen in den Regionen. Dort ist offenbar Top-Bedingungen. Die kommen aber immer ein bisschen später dran. Vielleicht müssen wir halt den Rennkalender mal umdefinieren. Aber in Zermatt, wenn du kein Rennen siehst, dann bringt es so etwas nichts im Rennkalender.
Ist ja,
so.
Sie haben es ja versucht durchzustieren dieses Jahr. Ich glaube, zwei, dreimal verschoben worden. Und ich habe es immer gehört, ein bisschen im Radio, oder? Und alle haben gelitten und es hat allen wehtun. Und am Schluss ist es einfach nicht gegangen. Ja, es wäre eigentlich die triumphale Abfahrt vor dem Matterhorn. Es sieht echt auch noch besser aus wie der Lauberhornrennen. Aber die Natur hat es einfach nicht wollen, oder? Und es ist schon irgendwie wie ein Fluch, der auf dem Rennen und auf dem Projekt liegt.
Und es gibt einem so ein bisschen das Gefühl, das man immer ein bisschen hat in Zermatt, dass da wahrscheinlich ein paar Familien oder Bergbahnen, dass die eigentlich eine Art Diktatur dort haben, die sagen, wie es läuft. Und wenn jetzt halt mal etwas nicht nach ihrem Kopf läuft, dann wird es eher schwierig. Also so ein bisschen diplomatisch zusammen eine Lösung suchen, das liegt ja nicht so.
Ja,
also ihren Weg oder kennen.
Also das finde ich ja noch sympathisch am Rennsport, also am Skirennsport. Oder? Es ist halt immer noch in der Natur und es gibt gewisse Unwegsamkeiten, die du nicht kannst planen. Ich mag mich aber erinnern, Lauberhornrennen hat es auch riesen Mais gegeben mit Wengen und den Veranstalter dort. Ich meine, es sind natürlich Bergler und ihren Trumpf, ihre DNA ist natürlich eben das Matterhorn oder die Lauberhornabfahrt oder weiss Gott was. Und mit dem Trumpf spielen sie natürlich auch ein bisschen. Oder? Es ist vielleicht auch ein bisschen eine Aversion, das sagen ja die Unländer, wenn die immer sagen, wenn es und wo denn das dann kommt. So geht es einfach nicht. Vielleicht muss man auch ein bisschen Sympathie haben für das.
Aber vielleicht müssen sie halt ein bisschen die Unterländer beiziehen, unter, weil wir sehen jetzt überall, Zermatt anplagt.
Das sind ja Unterländer, das war ja Zürcher.
Eigentlich ein Berner, lieber Matthias. Eigentlich ein Berner.
Thomas
Stech ist ursprünglich ein Berner. Nur schnell ran. Aber es ist doch einfach so, es ist das Gleiche wie im Tessin. Wenn es funktioniert, dann ist sicher irgendein Unterländer dahinter. Und vielleicht müssen wir in Zermatto dort den einen oder anderen Unterländer mehr einbinden, dann würde es vielleicht funktionieren, auch mit den Zermatto-Rennen. Weil wenn es funktioniert, ist sicher irgendjemand aus der Deutschschweiz, aus Zürich, sicher mit dabei.
Also deine These ist, der Wettergott ist immer ein Zürcher.
Der Wettergott ist immer ein Zürcher und darum braucht es einen Zürcher dort im OK-Team. Danke für das Interesse. Wir wünschen euch eine gute Woche. Bis nächsten Donnerstag.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radio1.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.